Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Podcast zum Thema Vertrieb 2.0. Und ja, ich habe mir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und ja, es ist eigentlich der Dauergast am Start, aber besonders in diesem Themengebiet schätze ich ihn sehr, hat er wirklich extrem viel Ahnung. Und zwar Martin Prosi. Moin, moin Martin, ich grüße dich.
Servus Fabian, volle Euphorie. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja. Und ich kann dein Zuschauenden heute versprechen, es wird wirklich eine interessante Folge mit wirklich 100% meiner Perspektive, null Lehrbuchwissen, sondern wirklich eigene Erfahrung. Also es lohnt sich, glaube ich, diesmal wirklich dran zu bleiben.
Es lohnt sich immer dran zu bleiben, will ich hoffen, ja. Aber ich gebe dir voll ganz recht. Also ich bin echt super gespannt. Ich meine, so ein bisschen Vorgeblänkel. Also ihr seid mir ja schon immer aufgefallen beim Thema Vertrieb, dass ihr da besonders, besonders stark seid. Ich meine, wenn man die SEO-Bubble so ein bisschen hineinhört, ist das Thema Vertrieb ja so ein bisschen verpönt. So besonders Thema Cold Calls. Alle, die Cold Calls machen, sind böse. Alle, die irgendwie über Messen gehen, sind böse. Aber wie man Kunden gewinnt, das will ja irgendwie keiner verraten. Und ihr seid da eigentlich relativ offen bei dem Thema. Und deswegen habe ich dich ja als Gast auch eingeladen, weil ich weiß, hey, der hat es definitiv drauf mit seiner Truppe. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt durch. Ja, Martin, das Thema ist mir auch so ein bisschen hochgekommen. Was heißt hochgekommen? Also positiv hochgekommen in meinem LinkedIn-Feed, in den ich nicht so oft reingucke. Aber da hast du in letzter Zeit ja ein paar Postings gesetzt, unter anderem zum Thema Vertriebstypen. Da hast du was Spannendes gepostet gehabt, das werde ich in den Shownotes auch verlinken. Wir werden eh jetzt drüber reden, dass ihr nach ein paar Jahren gemerkt habt, dass es Vertriebstypen gibt. Also Generalist, Setter, Closer und Account Manager hast du es genannt. Wollen wir mit dem Thema einfach mal starten? Ich glaube, wenn ich die Überschrift richtig in Erinnerung habe, irgendwie 12 Jahre Vertrieb, 11 Jahre nicht ganz so erfolgreich. Lass uns mal damit starten. Was meinst du denn genau damit, mit diesen Vertriebstypen?
Ja, okay, sehr gerne. Also prinzipiell ist ja dieses Setter-Closer-Prinzip bekannt. Ja, das wird ja von allen Coaches gelebt und immer via Ad in die Social-Media-Kanäle gepumpt. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt und bin zum Entschluss gekommen, irgendwann schau es dir doch mal an. Also prüfe mal, ob das vielleicht doch der richtige Weg ist, einen Vertrieb aufzubauen, gepaart mit den eigenen Erfahrungen aus den letzten 12 Jahren. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass es im Grunde, wie du richtig sagst, 4 Typen gibt. Und die sollte man auch einsetzen. Ja, natürlich, mit der kleinen Agentur ist das nicht gleich ganz möglich, aber mit der Zeit muss man darüber nachdenken, wirklich zu separieren. Ja. Welche Typen gibt es? 4 Stück. Ich gehe die jetzt nicht en Detail durch, aber ich will einen Satz zumindest sagen zu jedem Typ. Der Setter ist jemand, der Termine setzt. Ja, also via Telefon, er geht auf Messen, er macht, schreibt E-Mails, also er ist proaktiv und versucht permanent neue Kunden oder Termine für den Closer vorzubereiten. Und dann kommen wir schon zum Closer. Also während der Setter vereinbart, schließt der Closer halt ab. Er kriegt die Termine, hat dann eine gewisse Expertise, gewisse Fähigkeit und versucht aus den Terminen dann, also aus den Leads, tatsächlich echte Kunden zu machen. Mhm. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Der Closer übergibt dann alles an den Account Manager. Und der Account Manager, der bedient den Kunden, er bietet auch neue Sachen an, er ist immer am Kunden dran. Ja, also ein Account Manager hat dann eben einen Pool an Kunden und die bedient er dann halt und versucht damit Umsatz zu machen. Und dann gibt es noch den 4. Typ, das bist natürlich du, Fabian, oder ich bin das auch, das sind die sogenannten Generalisten. Generalisten sind einfach Leute, die alle Fähigkeiten von den 3, die ich gerade genannt habe, vereinen. Und wenn du am Anfang deiner Agenturgründung stehst, dann wirst du immer merken, dass du immer eigentlich nach Generalisten aussuchst. Ja. Du gibst den Leuten sehr, sehr viel. Du verbindest dich sehr, sehr stark. Du investierst super viel in deine ersten Mitarbeiter. Immer in der Hoffnung, dass sie irgendwann so werden wie du. Und das nimmt mit der Zeit dann irgendwann ab. Sprich, du musst dir also keine Sorgen machen, wenn du jetzt eine Ein-Mann-Agentur oder Zwei-Mann-Agentur bist, kannst du natürlich nicht gleich ein riesen Vertriebsteam aufbauen. Das kommt mit der Zeit, ja. Da will ich dich auch nicht anlügen. Deshalb suchst du am Anfang die Generalisten, der ist am wertvollsten, der kriegt eventuell mal Anteile von deiner Firma oder eine Gewinnbeteiligung. Und dann differenzierst du mit den Jahren langsam aus. Also das sind so die 4 Vertriebstypen, die ich identifiziert habe, die bei uns funktionieren.
Können wir denn so ein bisschen auf die Vertriebstypen eingehen? Also was sollte der Setter zum Beispiel für einen Charakter haben? Oder ist das egal, ob der ein introvertierter Typ ist oder ein extrovertierter Typ ist?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Frage zielt ja ein bisschen darauf ab, ob man das auch in den Bewerbungen erkennt, ob das jetzt ein Setter ist, ob das ein Closer ist und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich will dir das mal für deine Zuschauenden möglichst leicht erklären. Es gibt sogenannte, also die gibt es nicht im Lehrbuch, das sind jetzt meine Worte. Es gibt zunehmende Eigenschaften und abnehmende Eigenschaften. Ihr müsst euch das jetzt also so vorstellen. Ihr habt den Setter, den Closer und den Account Manager. Ja, das ist ja dieser Funnel. Also Setter, Closer, Account Manager. Zunehmende Eigenschaften sind welche, die vom Setter zum Account Manager wichtiger werden und abnehmende Eigenschaften bedeuten, beim Setter sind sie extrem wichtig und beim Account Manager zwar immer noch wichtig, aber nicht mehr so wichtig. Okay,
Okay.
das zur Erklärung. Und hier gibt es meiner Meinung nach einige Eigenschaften, die übrigens über alle drei Typen gelten, aber in einer weniger stark ausgeprägten Form. Also, du musst als Setter zu 100% abnehmende Eigenschaft eigenverantwortlich sein. Ja, das ist als Account Manager dann nicht mehr ganz so wichtig. Als Setter ist es super wichtig. Du musst den Telefonhörer in die Hand nehmen und so weiter. Du musst ehrgeizig sein, proaktiv. Du musst Menschenkenntnis haben. Ja, also der Setter braucht mehr Menschenkenntnis als ein Account Manager, weil ein Account Manager sich viel mehr auf Prozesse verlassen kann, während der Setter eben Einwände behandeln muss. Dann muss er vertraulich wirken. Natürlich sollte ein Setter eventuell im Anzug rumlaufen. Kommt jetzt darauf an, wie das Geschäft ist, ja. Aber das sollte er machen. Ein Account Manager kann wahrscheinlich in einer Jogginghose, so wie ich jetzt hier gerade sitze, sitzen. Ja, das ist vollkommen okay. Er muss kommunikationsstark sein. Und dann gibt es noch zunehmende Eigenschaften, die also zum Account Manager hin wichtiger werden. Das ist so etwas wie Struktur. Auch Empathie. Ein Account Manager muss extrem empathisch sein. Ja, er muss lösungsorientiert sein und er muss auch den Willen haben, sich zum Beispiel weiterzubilden. Das sind jetzt mal so einige Charaktereigenschaften, ja, die man definitiv braucht. Wenn euch das jetzt zu viel war, pausiert einfach mal das Video und schreibt euch das so auf, wie ich das gesagt habe, dann wird das relativ klar. So, wie lassen sich nun die Eigenschaften prüfen? Also, beim Vertriebler, wie gesagt, es gibt diese Grundvoraussetzung an Eigenschaften. Du kannst schon mal schauen, ob der Bewerber dich überzeugt oder du ihn. Ja. Das machen nämlich Unternehmen mittlerweile im Fachkräftemangel sehr, sehr gerne, dass sie versuchen, den Gegenüber zu überzeugen und nehmen dadurch dem Gegenüber, dem Bewerbenden, ja, die Kraft raus, die Aktion raus, sodass er gar nicht mehr ins Überzeugen kommt. Also im Bewerbungsgespräch auch mal ein bisschen ruhiger sein, sich zurücknehmen, um zu schauen, was macht jetzt der Vertriebler eigentlich? Versucht er mich zu überzeugen? Dann kannst du natürlich auch sowas wie Menschenkenntnis prüfen im Bewerbungsgespräch. Ja? Hört er zu? Das ist beispielsweise ganz, ganz wichtig, um eben dich als Arbeitgeber einschätzen zu können. Hat der Bewerber viele Freunde, oder ist er im Mannschaftssport aktiv, im Verein? Das bedeutet nämlich, dass er wahrscheinlich sehr gut im Netzwerken ist. Ja, auch das brauchst du eben als Setter und dann eben natürlich auch als Closer. Wie empathisch reagiert der Setter oder der Closer, wenn du etwas Trauriges erzählst? Du kannst ja bewusst im Bewerbungsgespräch auch was Trauriges erzählen und einfach schauen, was macht der
Mein
jetzt?
Hamster ist gestorben,
Ja,
ja. So, oh Gott.
aber du
Hilfi.
wirst lachen. Du wirst lachen, so weit denken viele im Bewerbungsgespräch gar nicht, aber das könnte man theoretisch machen. Ne? Also ein bisschen was Empathisches erzählen und einfach schauen, was er macht. Oder fallen dem Bewerber Details zur Kleidung auf? Ja, sagt er, gibt er dir ein Kompliment, weil du einen schönen Pullover trägst? Ja? Oder auch generell zur Körpersprache. Adaptiert er deine Körpersprache? Wenn er sagt, ich hätte gerne 3.000 € netto. Und du fängst an, bewusst einfach mal so zu machen oder an deinen Haaren zu ziehen, so machen ja viele ganz oft. Das machst du aber bewusst, um einfach Nervosität vorzugaukeln. Und dann guckst du, was der Bewerbende tut. Wechselt er das Thema, dann weißt du ganz genau, er hat's mitgekriegt. Weil du stehst unter Druck, das gaukelst du ihm vor, du stehst jetzt unter Druck, 3.000 €, oh fuck, so, obwohl du es dir leisten kannst, aber du prüfst ihn eigentlich. Da merkst du aber eigentlich schon, dass ein Bewerbungsgespräch als solches schon super interessant ist und super viel Übung und auch Nachdenken erfordert. Man kann natürlich auch Vertraulichkeit wirken, also wie vertraulich wirkt er, kann man prüfen, also wie kommt er ins Bewerbungsgespräch? Ja, passt er sich deiner Sprache an? Auch die Proaktivität, ja, was ja ganz wichtig beim Vertriebler ist. Was passiert nach dem Bewerbungsgespräch? Schreibt er dich nach einem Tag wieder an? Schreibt, hey Fabian, war richtig cool. Schreibt er dich innerhalb von 5 Stunden an? Oder macht er es gar nicht? Und ein guter Vertriebler kontaktiert dich natürlich zuerst, wenn er den Job haben will.
Ja.
Ja. Also, das sind so Punkte, die man oder Eigenschaften, die man prüfen kann und die vorhanden sein sollten.
Das habt ihr ja schon echt ziemlich, ziemlich intensiv ausgearbeitet. Also Respekt dafür, dass ihr da mal bist.
Ja, in Ermangelung der Zeit, es kann man natürlich noch viel, viel tiefer machen, ne?
Ja.
Aber prinzipiell für deine Zuschauenden, macht euch halt einfach mal Gedanken, ne? Wie ihr auftretet, was ihr sagt und wie ihr Dinge prüft, dann ist das die halbe Miete.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut für die Mitarbeitersuche. Ihr seid ja eh in letzter Zeit sehr, sehr, sehr stark immer am Wachsen und neue Mitarbeiter am Suchen. Ich kriege das ja immer so teilweise mit, also Respekt dafür. Lass ein bisschen weiter im Takt mitgehen. Und zwar mal ganz naiv gefragt, warum sitzen so viele Agenturen scheinbar gar nicht so richtig aggressiv auf Vertrieb oder was heißt aggressiv gar nicht so auf Vertrieb? Also das ist ja so ein Schimpfwort in der SEO-Bubble. Warum ist das so? Warum? Wie können die Agenturen denn alle so wachsen? Ist das alles so ein bisschen scheinheilig? Was denkst du dazu?
Eine spannende Frage. Ich stelle dir mal eine Gegenfrage oder mehrere Gegenfragen. Warst du schon mal auf einem Vortrag von einem Inhaber einer Agentur?
Klar, ganz oft. Einmal
Hast
über die Campings drüber gehen. Ja.
du dir schon mal ein Buch gekauft von jemandem, der eine Agentur führt?
Nee.
Okay, aber da gibt es ja Beispiele, ne? Also zum Beispiel vom Erlhofer
Ach
und
so,
so
ja,
weiter, ne?
du meinst diese, also ich dachte, du meinst jetzt zum Thema
Ja.
irgendwie Agentur aufbauen oder sowas, also diese
Nee.
Fachbücher, ja klar, die haben wir ja alle. Die haben wir alle darum fliegen.
Genau.
Naja, klar.
Genau. Hast du schon mal Posts von einem Agenturinhaber
Ist
gelesen?
das jetzt ein Bewerbungsgespräch, was wir führen? Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber worauf ich
Natürlich.
hinaus will, ist, dass du natürlich schon die Website besucht hast, Social Media, dass du vielleicht schon einen kostenlosen SEO-Kurs geholt hast, dir ein Newsletter dich eingetragen hast bei einem Agenturinhaber, bei einer Konkurrenzagentur. Und das alles ist natürlich Vertrieb.
So machen wir ja auch
Ja,
Vertrieb hier. Ja, klar.
ganz genau. Jeder Mitarbeitende ist ein Vertriebler. Ja, also du kannst nicht Vertrieb machen. Die Frage ist halt natürlich nur, wie du es machst, ob du eben eine Vertriebsabteilung aufbaust und zwar aktiv oder ob du eben dich auf gewisse andere Kanäle verlässt, wie im Speaker, Website, Blog, Gastbeiträge, PPC und so weiter. Also, ich würde nicht sagen, dass andere Agenturen nicht aggressiv Vertrieb machen. Es ist nur in der eigenen Wahrnehmung viel einfacher, viel logischer. Es ist logisch, dass ich als SEO-Experte einen Gastartikel mache. Es fühlt sich nicht richtig an, als SEO-Experte auf einer Messe zu gehen. Das ist deutlich außerhalb der
Ja,
Komfortzone. Ja.
das stimmt.
Das bedeutet also auch das Video, was wir gerade machen, ist natürlich Vertrieb. Und jetzt kurz, um die Frage zu beantworten. Also, warum investieren wir aktiv in den Vertrieb? Weil es sonst niemand tut. Ja, wir haben hier einfach super wenig Wettbewerb. Ja, wir haben Wettbewerber, das ändert sich auch, finde ich auch gut, aber prinzipiell gehen auf Messen halt sehr, sehr wenige SEO-Agenturen. Das bedeutet für mich wenig Wettbewerb, größere Hebel. Ja, und wenn ich einen Social Media Post mache oder mir sehr, sehr viel Zeit für die Website nehme, dann kostet das sehr viel Zeit, sehr viel Geld, Ressourcen. Und auf einer Messe ist das einfach super einfach. Ja, also von daher, deshalb tun wir es, weil es andere nicht tun.
Es ist auf jeden Fall super spannend. Das ist so ein bisschen das Thema vorweggenommen, schon Thema Messen. Oder generell, was du jetzt gesagt hast, dass man schauen kann oder sollte, wo erreiche ich denn meine Zielgruppe? Wo vielleicht noch nicht jeder tanzt. Also besonders diese ganzen Gastartikel-Gedöns, das ganze Content-Marketing-Thema. Ja, das ist schön und gut. Darüber gewinnt man Leads. Aber gefühlt in der SEO-Bubble macht das gefühlt jede zweite Agentur. Es ist halt schon ein Hauen und Stechen so ein bisschen geworden. Und das finde ich halt sehr, sehr erfrischend an euch, dass ihr da einfach direkt knallhart über die Messen geht und da darüber eure Kunden scheinbar gewinnt. Kam dir das Thema Messen einfach so oder wie bist du denn darauf gekommen überhaupt auf Messen? Also du bist ja auch, wenn ich das sagen darf, das ist ja auch schon deine zweite Agentur, dass ihr die erste Agentur verkauft. Ich glaube, damals habt ihr das ja auch schon gemacht, über Messen gehen. Also du bist ja schon ein ganz alter Hase im Messebusiness, sage ich mal. Wie seid ihr denn da drauf gekommen?
Also, Ich gebe hier natürlich meine Perspektive wieder und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil das auch viel mit eigener Einstellung und eigener Vision zu tun hat. Wenn du eine Agentur bist, sagen wir One Man, von mir aus auch 10 Mann, und da kannst du trotzdem glücklich sein, ne? Du musst nicht auf Messen laufen. Wenn dein Ziel ist, sehr, sehr viel Zeit zu haben, deine Familie gut zu versorgen, dann kannst du schon ganz normal so weitermachen, ne? Über die Website und Co. Die anderen Vertriebskanäle kommen dann eben so viele Kunden, dass du sagst, hey, es hält sich halt. Vielleicht wächst du ein bisschen, mal ist das Jahr ein bisschen schlechter und so weiter. Wenn du aber dir wünschst, mehr zu erreichen, höhere Umsätze zu fahren, dann musst du ja irgendwelche Wege gehen, die dir das ermöglichen. Und wir haben relativ früh erkannt, dass Messen genau dieser Weg ist. Das ist natürlich nur ein Teil bei uns. Wir machen die anderen Dinge genauso. Also ich bin ja genauso wie du Speaker und so weiter. Das machen wir auch, aber das machen wir zusätzlich. Und zusätzlich müssen wir etwas tun, weil sonst können wir ja nicht wachsen. Sonst konkurrieren wir ja nur mit allen anderen. Die Vorteile sind natürlich auf einer Messe, dass du direkt den Draht zu den Menschen hast. Du hast den Touchpoint direkt mit den Menschen. Ja, Menschen kaufen von Menschen, wie Karl Kratz immer so schön sagt. Und du triffst auch die Entscheider. Ja, du triffst die Entscheider. Du triffst die Entscheider oder du bekommst zumindest die Kontaktdaten. Ja, manchmal ist es ja gar nicht.
Für ein Vorgespräch dann, ja, also.
Genau, für Folgegespräche. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach. Über LinkedIn und Co. findet man das nicht immer. Und das Wichtigste ist, du nimmst dein Schicksal selbst in die Hand. Okay? Also, du hast nicht diesen klassischen Hope-and-Pray-Ansatz. Ich habe jetzt eine geile Website, jetzt hoffe ich einfach, dass was passiert. Ich mache einen Social-Media-Post, ich hoffe, darüber kommen Leads. Bei der Messe entscheidest du, ob du 10 Leads hast oder 100 Leads. Innerhalb von ein, zwei Tagen kannst du deine komplette Agentur auf Wachstumskurs bringen. Innerhalb von ein, zwei Tagen kann, wenn es dir schlecht geht als Unternehmen, kannst du es komplett umändern. Das entscheidest alles du, wie viel du machst, wie nett du bist, ob du nach 2 Stunden sagst, mir tun die Füße weh, ich habe eine raue Stimme, oder ob du nach 10 Stunden das sagst. Alles liegt in deiner Hand und das finde ich halt super attraktiv, ne? Obwohl es auch nicht mein Metier ist. Ich mache das ja nicht super gerne, aber ich muss es machen, weil ich eine Vision habe.
Das ist auch dieses Proaktive, was mir in
Ja.
dem Ansatz so gefällt. Wie du gesagt hast, dieses Publish and Pray zum Beispiel, das ist halt, das ist, funktioniert natürlich, aber das ist halt nichts, wo, hey, mir geht's schlecht, okay, veröffentliche jetzt noch einen Blogartikel mehr und dann geht's mir wieder besser. Nee, wird einfach nicht so sein. Und das ist halt mega geil, dieser Ansatz, wie wir das angehen.
Wir sind in der Corona-Krise, haben wir uns gegründet, ne? In der Corona-Krise. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als dass wir sagen, hey, wollen wir jetzt rumweinen? Es ging vielen Agenturen schlecht und ich kann das auch nachvollziehen. Oder wollen wir aktiv was machen? Und wir haben uns fürs Aktive entschieden, weil wir Mitarbeiter haben, weil wir Verantwortung haben.
Ja, Thema Messen, wir bleiben da natürlich ein bisschen drauf, da will ich ein bisschen drauf rumbohren. Ihr geht jetzt über eine Messe. Sollte man das planlos machen, einfach on the fly, oder ist das sehr, sehr gut durchstrukturiert und sehr, sehr gut durchgeplant? Das ist natürlich eine blöde Frage. Ich weiß die Antwort, weiß jeder, aber das will ich gerne aus deinem Mund hören. On the fly, go, oder alles gut durchstrukturiert?
Ja, also bei uns ist es mittlerweile jetzt nicht bis ins Detail durchstrukturiert, aber es ist natürlich schon ein gewisser Plan dahinter. Der ist jetzt aber nicht mega komplex, sondern es sind so ein, zwei Punkte. Das Erste, was du natürlich machen solltest, und das empfehle ich immer, du kannst nicht einfach auf eine Messe gehen, deine Dienstleistung anbieten und dann auch dort hoffen, dass du irgendwie, ja, Erfolg hast. Du brauchst erstmal wirklich ein Produkt oder Produkte. Ja, also Produkt bedeutet wirklich zu definieren, was bekommt der Kunde, was sind die USPs, weil du musst ja dort auch auf der Messe deine USPs spielen können. Wenn du die vorher nicht überlegt hast, dann bist du eben einer von 10. Ja, du brauchst also wirklich USPs, einen Ablaufplan, Case Studies, vielleicht Business Cases, Flyer, PDFs und so weiter. Wenn du das hast, wenn du diese Frage wirklich beantworten kannst, dann erst empfehle ich eine Messe und in eine Vorbereitung zu gehen, weil ohne Produkte ist es meiner Meinung nach totaler Unsinn. Weil auf Messen, kommt darauf an, auf welcher Messe du bist, aber auf Messen kann es sein, dass du sehr, sehr große Kunden auf einmal überzeugst. Ja, was machst du dann? Ja, also wenn das alles nicht steht, dann fliegst du hinten, also hinten nach hinten raus, irgendwann auf die Fresse. Dann empfehle ich natürlich einfach als ersten Schritt, ja, erstmal alle Aussteller zu kontaktieren. Das kannst du via E-Mail machen. Manche manche Messen haben eine App oder via LinkedIn. Dann guckst du den Floorplan an, ja, also wo sind welche Messeaussteller. Wenn ihr zu zweit, zu dritt geht, dann teilt ihr das auf. Du machst die linke Seite, ich mach die rechte Seite und dann schreiben die auch nur die Leute an und vereinbaren Termine. Dann ganz wichtig sind auch Ziele setzen, ja, also auch für die Messe, weil wenn ihr keine Ziele setzt, dann sagt irgendwie jeder Mitarbeitende oder du selbst, ja, das passt jetzt schon. Wir haben jetzt 20 Leads, das ist in Ordnung. Und das Ziel aber auf 100 setzt, dann wird das auch erreicht werden. Ja, Ziele bewirken unterbewusst einfach super viel. Also Ziele setzen und bevor es dann wirklich losgeht, auf jeden Fall auch nochmal kurz Rollenspiele machen. Ja, also nicht einfach blind drauf losgehen und glauben, man kann das. Nee, kann man nicht. In Rollenspielen zeigt sich das sehr, sehr eindeutig, wo denn doch die Probleme in der Kommunikation liegen.
Also Rollenspiele, der eine spielt den Kunden, der andere spielt den Vertriebler, sage ich mal. Okay.
Exakt, exakt.
Und der eine spielt den Kunden, der so ein bisschen arschig ist, oder wie?
Ja, also genau, das kannst du so sehen. Du trainierst im Grunde die Worst Cases. Also, ich bin beim Wettbewerb bereits, sagt der Kunde. Ich bin schon beim Wettbewerber. Ich mag kein SEO und so weiter. Und darauf brauchst du halt Antworten. Das sind immer dieselben Antworten. Ja, das trainierst du dann natürlich in der Praxis und irgendwann hast du es drauf. Aber das Schöne oder der Effekt, den die Rollenspiele haben, ist folgender. Der Mitarbeitende und du selbst bist im Rollenspiel und denkst dir, oh, das wird ziemlich hart, wenn das so passiert. Und das Schöne ist, es wird nie so hart. Ja, das bedeutet, du hast eine total positive Grundstimmung eigentlich dann nach der Messe, weil du sagst, oh, war gar nicht so schlimm. Also du baust die Mitarbeitenden dadurch auch auf. Klar, am Anfang zeigst du ihm knallhart, was er nicht kann, weil er darauf keine Antworten hat im Rollenspiel. Dann trainierst du es aber mit ihm und dann merkt er auf der Messe selber und kriegt dann auch sehr viel Selbstbewusstsein, merkt er selber, dass es nicht so schlimm war.
Okay, ja, also hier spricht ein alter Hase. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist super geil. Du hast jetzt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, du hast ja mehr darüber gesprochen, auch dass Messen hart sind, es kein Selbstläufer ist, aber mal ganz direkt gefragt, hey, können Messen nicht auch Spaß machen? Also Stichwort Party, sind Partys wichtig bei Messen? Ist das nicht auch nochmal ein weiterer Touchpoint?
Ja, definitiv. Also ich war jetzt in Dubai auf einer Party von der Affiliate-Konferenz. Das ist natürlich mindblowing, ne? Also es entschädigt für so viel, ja. Es entschädigt, weil du einfach einen super harten Messetag hattest. Dann bist du auf so einer Party. Alle sind nochmal sehr, sehr gut drauf. Du kommst mit den Leuten super locker ins Gespräch. Also Messepartys, Afterwork-Partys würde ich generell immer empfehlen. Hängt aber auch vom Typ Mensch ab. Wenn du jetzt jemand bist, der dann eskaliert, sprich sehr viel trinkt, sprich, also ich trinke zum Beispiel auf Messen auch nicht gerade wenig, aber ich weiß ganz genau, mich zu beherrschen. Ich weiß ganz genau, hey Martin, du hast jetzt ein bisschen mehr getrunken, jetzt mach ein bisschen lockerer oder benimm dich ein bisschen mehr. Das spüre ich aber schon selber. Wenn du jetzt aber jemand bist, der diese Grenzen nicht kennt und sich selbst da irgendwie dann ziehen lässt und immer weitermachen lässt, dann würde ich das natürlich nicht empfehlen, dort Alkohol zu trinken und zu viel Spaß zu haben, weil am Ende ist es natürlich auch ein teures Erlebnis. Ja, also wir sind jetzt in Dubai auf zwei Messen gewesen. Da kannst du dir vorstellen, wir waren zu viert auf den Messen, beziehungsweise zu dritt und ich habe mich einmal zugeschaltet. Das ist nicht günstig. Da musst du dann natürlich jede Möglichkeit nutzen und dann, wenn die Messen vorbei sind, dann machst du halt bisschen ruhiger, dann schläfst du aus und so weiter, ja, dann regenerierst du wieder.
Ja, man geht irgendwie so richtig auf 180 und dann muss man natürlich auch wieder die Akkus irgendwie wieder aufgeladen bekommen. Thema Messen, du hast es ja aus der Perspektive als Messebesucher jetzt geschildert. Wie sind eure Erfahrungen als Messeaussteller? Macht ihr das oder macht ihr das gar nicht? Ich sehe so ein, zwei größere Agenturen, die sehr, sehr intensiv auf Messen auch ausstellen. Ist das euer Ding oder hältst du davon gar nichts?
Ja, prinzipiell halte ich davon schon etwas, wenn es zur Agentur passt. Dafür musst du eine gewisse Größe haben, um gewisse große Stände auch dir leisten zu können. Also prinzipiell musst du dich erstmal fragen, ob dir der Messestand an sich das wert ist. Ja, also mit allem drum und dran, mit Standbau, mit Giveaways und so weiter. Und da kommen schon Summen zusammen. Also wir waren in London, letztes Jahr hatten wir einen Messestand, das waren, glaube ich, 9 Quadratmeter, also nicht sonderlich groß und mit Fernseher und so weiter. Da haben wir insgesamt nur für den Messestand inklusive Giveaways, inklusive Mitarbeiter, die dann dort waren, 6 Leute an dem Stand, haben wir um die 30.000 Euro ausgegeben.
Nicht schlecht.
Mit Sicherheit, also meine Kollegin würde sagen 50.000, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber alles summa summarum ist das eine hohe Summe. Du kriegst die auch rein, wenn du es gut geplant hast. Wir hatten da 600 Leads gesammelt. Wenn du dann ein ordentliches Produkt hast und die auch ordentlich closed, dann lohnt sich so etwas immer. Ja, also wenn du wirklich alles perfekt aufgebaut hast in deiner Agentur, eine geile CI hast, geile Produkte, geile Leute, die diese Produkte auch verkaufen können und wollen, ja, die nicht nur stehen oder sitzen so, ja, sondern wirklich proaktiv auf die Leute zugehen, dann kannst du es immer machen. Wenn aber eine Stellschraube fehlt, dann kann sich das auch schnell ins Gegenteil katapultieren. Und deshalb sage ich jetzt nur kurz eine Sache. Wir hatten nämlich die Frage letztens auch diskutiert innerhalb unserer Agenturgruppe, weil jemand einen Messestand haben wollte. Er hat ihn jetzt auch sich geholt, den Messestand, ungefähr 2.000 € auf eine Zahnarztmesse in München. Ich empfehle dennoch, am Anfang erstmal über die Messe zu laufen und ohne Stand das Ganze zu machen, um erstmal diesen Vibe mitzukriegen, zu gucken, wie machen das andere und so weiter. Nicht gleich den teuren Messestand, geht erstmal hin, testet das an, guckt, wie eure Zielgruppe tickt und dann switcht ihr zum Messestand.
Okay. Also erstmal Erfahrung, Weiterbildung. Und das ist das Stichwort für die nächste Frage. Wir kommen auch so langsam dem Ende entgegen. Stichwort Weiterbildung. Wie bildet ihr euch weiter? Oder müsst ihr euch überhaupt noch weiterbilden? Ihr seid ja eigentlich erfahrene Hasen. Kannst du da irgendwie Tipps geben? Ist es einfach Praxiserfahrung, die man alleine sammelt? Oder habt ihr euch Coaches mit reingeholt? Wie bildet ihr euch weiter in dem Thema?
Eine spannende Frage. Also erstmal kann ich dir und deinen Zuschauenden versichern, aus meiner Erfahrung heraus, Vertriebler, die sich nicht weitergebildet haben, sind niemals erfolgreich. Also wir haben immer Leute gekündigt, die einfach dachten, sie wissen alles, obwohl sie nichts wissen, ne, oder wussten. Die sind immer gekündigt worden. Ja, das bedeutet, als Vertriebler musst du immer Fachexpertise aufbauen. Die hast du am Anfang nicht, aber die muss mit der Zeit kommen. Du musst da einfach am Ball bleiben. Das kennst du ja bei dir auch, Fabian. Das hat aber nicht nur was mit Vertrieb zu tun. Wenn ihr nicht am Ball bleibt, nicht regelmäßig SEO
Ja,
News und so weiter
klar.
lest, dann könnt ihr es halt auch vergessen,
Ja,
ne? So.
klar.
Dafür buchen euch ja die Kunden und das müssen die Vertriebler natürlich transportieren. Also, das bedeutet, ja, zum Beispiel, jeder Vertriebler muss bei uns die Akademie für Suchmaschinenoptimierung durchlaufen. Das ist halt bei uns Standard jetzt, ja. Dann machen wir auch so etwas wie Produktschulungen, also Workshops. Und das ist nämlich auch essentiell. Ich will dir mal ein Beispiel geben. In Dubai heißt der größte Immobilienentwickler EMA. Ja, das ist ein Immobilienentwickler, der baut hier die ganzen Häuser, Burj Khalifa und so weiter, das ist alles EMA. Und EMA sagt, sie haben vier Produkte: One Bedroom, Two Bedroom, Three Bedroom und Four Bedroom. Wenn du das mal runterbrichst, wie geil eigentlich diese Aussage ist, ja, also Einraumwohnung, also One Bedroom ist in Dubai eine Zweiraumwohnung in Deutschland. Also Zweiraumwohnung, Dreiraumwohnung, Vierraumwohnung. Ja, so haben die das. Und das ist doch super spannend, ne? Dass du ein hochkomplexes Produkt so
Ja,
runterbrechen
das ist jeder
kannst für den
versteht.
Vertrieb,
Ja, jeder
dass
versteht.
es jeder versteht.
Saugeil.
Und das führt aber dazu, dass es natürlich super einfach ist, aber auch viele Leute hierher zieht. Also du hast hier 30.000 bis 50.000 Immobilienmakler in Dubai.
Krass.
30.000 bis 50.000, ja. Klar, weil es super einfach ist, es zu verkaufen, weil hier eine Zielgruppe da ist. Und hier komme ich jetzt zum entscheidenden Punkt. Wir sind mit Online-Marketing, mit SEO natürlich in einem Bereich, der sehr erklärungsbedürftig ist an Leute, die keine Ahnung haben. Wenn du jetzt nicht mit dem SEO zusammenarbeitest auf der anderen Seite, dann ist das schon mal kritisch, ne? Das kennst du selber. Das bedeutet also, deine Vertriebler müssen in der Lage sein, auch Fachexpertise rüberzubringen und vernünftig zu erklären, weil sie sonst nicht die Einwände behandeln können, ja? Ansonsten, Coachings haben wir auch schon gemacht, zwei Stück in den letzten 3 Jahren. Fand ich gut, fand ich auch wichtig und richtig, um andere Perspektiven zu kriegen. Aber irgendwann hast du so ein Knowledge-Basis im eigenen Unternehmen, dass du erstmal anfangen musst, die eigenen Sachen umzusetzen. Kannst also nicht immer den neuen Coachings wie im SEO, du kannst nicht den nächsten Trend hinterherlaufen, ohne dass das Fundament nicht mal im Ansatz implementiert ist. Ja? Und so ist es im Vertrieb auch. Und letzter Punkt zu dieser Frage. Entscheidend ist dann natürlich die Praxis. Ja, also das ganze Theoretische wird dir nie was nützen, wenn du nicht einfach deine Komfortzone verlässt und dann einfach mal 80 Leads auf einer Messe machst. Sonst kannst du es vergessen. Also es gibt Leute, die gehen von Motivationscoaching zu Motivationscoaching und die sind danach auch mega hyped und freuen sich. Ja, tschakka, tschakka, tschakka. Dann sind sie ein, 2 Tage zu Hause, fallen sie sofort in ein Loch und schaffen es gar nicht mehr.
Ja, dann sind sie im Loch. Naja, das ist.
Ja.
Also, ich habe mal in Studienzeiten schon lange, ist es her, mal für so eine Versicherungsmakler so ein kleines bisschen gearbeitet. Die waren wahnsinnig gut in Motivieren der Leute, aber du bist halt nach einem halben Tag schon wieder im Loch. Also es ist irgendwie, ja, also ganz schwierig. Ich finde
Aber
da.
das ist das ist doch interessant, was du sagst, weil dann natürlich auch die Frage aufkommt mit introvertiert und extrovertiert, ne? Weil du sagst, du bist dann in einem Loch. Ein Introvertierter wird ja eher ins Loch fallen, ne?
Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist auch die Sache. So habt ihr eher denn, die Vertriebler sind wahrscheinlich schon eher so charakterlich extrovertierte Menschen oder habt ihr auch Introvertierte, die das gut können?
Das ist auch eine interessante Frage. Ich hätte dir jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, dass du extrovertiert sein musst. Musst du nicht. Studien haben ergeben, dass im Grunde die besten Verkäufer genau die Mitte sind zwischen introvertiert und extrovertiert. Ich selbst habe mal bei 16 Personalities, das 16personalities.com, einen Test gemacht und ich war zu 51% extrovertiert. Also eigentlich genau die Mitte.
Mitte.
Und das sind die perfekten Vertriebler. Warum? Weil der Introvertierte, der hat auch kritische Punkte seines Produktes im Kopf und nimmt dadurch auch Einwände vorweg. Also er weist den Kunden schon vorhinein darauf hin, hey, guck mal, das könnte bei dir aber ein bisschen kritisch werden, so und so, das könnten wir aber so und so lösen. Ja, er ist auch der bessere Zuhörer, der Introvertierte. Der Extrovertierte kann hingegen natürlich super Smalltalk, ne? Er kann begeistern, er ist super stark im Netzwerk. Und wenn du diese Funktionen alle kombinierst, dann hast du den perfekten Vertriebler. Also im besten Fall bist du beides. Wenn du nur zu 100% introvertiert bist, würde ich mir das überlegen mit dem Vertrieb.
Ich glaube, was ich halt immer wieder mal lese zu diesem Thema, dass die meisten Menschen sind anpassbar. Also wenn es gerade gefordert ist, extrovertiert zu sein, können viele Menschen aus sich herausgehen. Aber viele Menschen müssen den Akku auch wieder aufladen, wie du das gerade eben auch schon erwähnt hast. Aber klar gibt es auch diese Grenzfälle, dass Leute wirklich hardcore introvertiert sind oder hardcore extrovertiert. Aber schön zu wissen, dass du jetzt genau in der Mitte bist und dass es eigentlich die besten Vertriebler sind, die genau in der Mitte sind. Also bist du wahrscheinlich sehr gut, passt dich immer der Gegebenheit sehr gut an. Ja.
Ich glaube, Fabian, du merkst ja auch selber auf der Campings und auf den Messen, wo wir beide sind, dass wir natürlich auch einen sozialen Akku haben, ne? Der ist ja oftmals dann auch tatsächlich leer,
Total.
falls uns super anstrengend ist. Dann sitzen wir halt beide zusammen auf dem Balkon und kommen ein bisschen runter, ne? Das heißt, du nimmst oftmals im Vertrieb natürlich auch eine Rolle ein, ne? Und wenn du diese Rolle einnimmst, dann kannst du die auch spielen, dann kannst du auch viel von dir selbst überspielen und kommst da ein bisschen mehr rein. Also den Tipp hatte ich schon mal gegeben, aber wenn nicht, übt einfach ein bisschen in eine Rolle zu schlüpfen und denkt immer dran, eure Vision, warum macht ihr das jetzt? Ja, warum seid ihr auf der Messe? Wenn ihr euch das beantwortet, sagen wir mal, ich habe eine Tochter, Fabian hat auch zwei Kinder, wenn er sagt, ich möchte meine Kinder, deine sind ja nun Schulalter, glaube ich,
5 und 7, 5 und 7,
5 und 7. Also das ist jetzt quasi passt, weil du sagst, naja, ich hätte sie gerne auf einer Privatschule, dann hast du dein Warum, ne?
ja, klar. Klar, das ist ja alles Motivation. Also so eine Familie motiviert einen schon, ob du es willst oder nicht, ja. Also das ist schon, kennst du ja auch sehr, sehr gut, ja. Also.
Absolut.
Okay, also ich würde sagen, wir neigen uns so langsam dem Ende entgegen. Alle, die jetzt bis dahin durchgehalten haben, das war ja auch super, super spannend. Vielen, vielen Dank erstmal für die ganzen Insights. Und jeder, der noch mehr erfahren möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was ist dir lieber, LinkedIn oder solche E-Mail-Adresse posten in den Shownotes?
Ja, also am besten freue mich natürlich immer, wenn man die Reichweite in Social Media aufbauen kann. Gerne Martin Brosi bei Facebook suchen oder eben gerne auch bei LinkedIn. Ansonsten willkommen mit impulsq.de, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, das biete ich ja immer sehr, sehr gerne an. Ist überhaupt kein Problem.
Verkaufst du eigentlich aktiv Coachings oder machst du das immer nur
Nee.
nicht? Okay, demnächst.
Ich habe das vielleicht abschließend. Ich habe das natürlich super lange überlegt, habe mir aber einfach gesagt, das entspricht nicht meiner Natur. Ich helfe gerne Leuten, also deshalb sage ich am Anfang auch, dass es hier, was ich sage, eigentlich schon, also wenn ihr das folgen würdet, würdet ihr schon ziemlich viel Umsatz machen. Das ist die offene Strategie für 4,7 Millionen Euro Jahresumsatz. Ja,
Verrückt.
man muss es nur machen.
Muss es nur machen. Man muss halt das halt durchhalten. Das ist halt nicht einfach mal ein paar Facebook-Ads schalten und dann sich zurücklehnen und weiter in seiner Nische, in seiner dunklen Ecke wohnen. Man muss halt rauskommen. Also das ist wirklich super geil. Ja. Also.
Sehr gerne, sehr gerne.
Okay, vielen, vielen Dank, Martin. Auch vielen Dank dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, und würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao, ciao.